Und wie würden wir unser persönliches Verhältnis beschreiben zu unserem Vater, zu unserer Mutter? Wie würdest du das formulieren, dein Verhältnis zu deinem Vater oder deiner Mutter? Vater und Mutter sind uns allen ja gemeinsam. Es gibt keinen, der heute hier ist, der nicht Vater und Mutter hätte. Vielleicht leben sie noch, sind inzwischen älter geworden und manche Rollen haben sich getauscht, dass Kinder auf einmal für ihre älteren Eltern sorgen. Früher war es ja umgekehrt, dass Eltern für ihre Kinder sorgten. Vielleicht sind Vater und Mutter auch schon verstorben. Kennen wir Vater und Mutter überhaupt? Oder kommt es auch das vor, dass Vater oder Mutter uns unbekannt geblieben sind? Und wie ist das Verhältnis zu deinem Sohn und deiner Tochter oder zu unseren Kindern? Ich meine, es setzt voraus, dass wir Kinder haben. Und auch hier die Fragen, leben sie noch? Ist ja schwierig, wenn ein Kind stirbt und die Eltern dann auf einmal als die nächste Generation ein Kind zu Grabe tragen müssen. Kennen wir unsere Kinder wirklich? Oder werden sie uns immer rätselhaft bleiben? Sind sie uns auch unbekannt? Die tiefsten Beziehungen im menschlichen Leben, das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse, merken wir. Ich möchte euch einiges mitbringen zum Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, Vater und Sohn, Mutter und Tochter aus der Paarberatung Prepare Enrich. Die ist ja hier auch nicht ganz unbekannt. Dort werden Paar- und Familienstrukturen analysiert und man kann einige interessante Feststellungen machen. Dort, wo Menschen über die Generationen in einer Familie zusammenleben, als Eltern und Kinder, Kinder und Eltern, gibt es sehr unterschiedliche Konstellationen. Es kann vorkommen, dass man einander relativ unverbunden ist, extrem flexibel, man weiß nicht viel voneinander und jeder geht so seinen Weg. Es gibt aber auch immer wieder Berührungspunkte, da ist man dann wenig verbunden und sehr flexibel. Es gibt Konstellationen in Familien, wo man einander verbunden ist und sich aber auch große Freiräume lässt, wo man flexibel bleibt. Und dann gibt es Familien, wo es dann immer enger wird, wo man immer mehr verbunden ist, wenig flexibel, die Strukturen sind festgelegt, bis zu einer extremen Verbundenheit, wo man sich gar nicht mehr rühren kann, ohne dass das eine Katastrophe in einer Familienkonstellation auslöst. Das betrifft Paare und Familien. Dort, wo man extrem verbunden ist in Familien, gibt es ganz viel Wir, zu viel Wir. Und wehe dem, der dieses Wir in Frage stellt und ausbricht. Es gibt ganz viel Nähe, aber wehe, einer löst sich daraus und geht eigene Wege. Es gibt hohe Loyalität und wehe, einer stellt das in Frage und erweckt den Anschein, auf einmal nicht mehr loyal zur Familie zu sein. Es gibt sehr große Abhängigkeiten, wenn Menschen extrem verbunden sind. Das Gegenteil gibt es aber auch. Zu viel Ich. Ich gehe meinen Weg, was meine Eltern oder meine Kinder machen, interessiert mich überhaupt nicht. Wenig Nähe. Das brauche ich nicht. Komm mir nicht zu nah. Bis hin zu mangelnder Loyalität, dass man nicht weiß, wo steht der Vater, die Mutter, die Tochter, der Sohn. Und sehr große Unabhängigkeit. Es gibt Konstellationen in Familien, wo man sehr unflexibel ist, wo es zu wenig Veränderung gibt, wo Sachen seit Jahren und Jahrzehnten immer so laufen und sich nichts verändern darf, wo es autoritäre Führung gibt, wo einer das Sagen hat und die anderen müssen gehorchen, wo Rollen sich selten verändern, wo Kinder vielleicht nie erwachsen werden, weil sie auf ihre Rollen festgelegt werden als Kind ein Leben lang. Schwierig wird es immer dann, wenn ein Rollenwechsel auf einmal stattfindet, wenn mehr Eltern älter werden. Unflexibel bis hin zur strikten Disziplin. Es gibt Regeln in einer Familie, die müssen befolgt werden. Das Gegenteil davon gibt es auch hier. Zu viel Veränderung. Man weiß nicht, woran man ist miteinander. Man hat nichts zum Festhalten zwischen den Generationen, zwischen Eltern und Kindern. Auch mangelnde Führung, laissez-faire, lass sie doch machen. Bis dahin, dass Kinder dann nicht wissen, was sie machen sollen, in einer zu großen Freiheit. Es gibt in solchen Konstellationen dramatische Rollenwechsel, wo man nicht weiß, kann man sich aufeinander verlassen. Und eine sehr sprunghafte Disziplin. Einmal gilt das andere Mal dies, aber was gilt wirklich? Das sind extreme Paar- und Familienstrukturen, die ich euch hier versucht habe zu skizzieren. Selten kommen sie in reinen Kultur vor, wie das bei Extremen immer so ist. Aber wenn sie vorkommen, sind sie pathologisch. Das heißt, es ist ein Leidensweg vorprogrammiert für Eltern und Kinder und Familien. Aber es gibt auch eine optimale, ausgewogene, gute Familienstruktur. Die hat Kennzeichen, die auch im Laufe der Predigt immer wieder benannt werden, auch wenn es um unser Verhältnis zu Gott, dem Vater, geht. Innige Liebe zueinander prägt solche Strukturen. Erziehung gehört auch dazu. Erziehung in einer Atmosphäre der Freiheit und in einer Atmosphäre der Geborgenheit. Mit dem Ziel, dass Menschen ganze Menschen und reife Menschen werden. So kann man in umfassender Weise beziehungsfähig werden. Es ist aber ein lebenslanger Prozess. Und was charakterisiert unser Verhältnis zu Gott, wenn wir uns Gott als Vater überhaupt vorstellen können? Ist es innige Liebe, die wir Gott gegenüber empfinden? Ist es eine Atmosphäre der Freiheit und der Geborgenheit, in der wir leben, Gott gegenüber? Wissen wir, dass Gott für uns das Ziel hat, dass wir ganze reife Menschen werden sollen? Sind wir in der Lage, mit Gott zu leben, ein Leben lang und dabei festzustellen, dass unsere Vorstellungen über Gott, den Vater, sich auch durchaus verändern können im Laufe eines Glaubenslebens? Gott, der Vater, ist eine Vorstellung, die sehr befreiend sein kann, aber auch belastend sein kann. Ein Beispiel aus unserer Familie. Mein Vater war Lehrer und hatte immer ein offenes Ohr für seine Schüler. Das war in seiner Schule bekannt. Er unterrichtete an einer Sonderschule, wo verhaltensauffällige Jugendliche waren, die aus teilweise sehr zerrütteten Familienverhältnissen kamen, die nicht wussten, wo sie hingehörten. Als Christ war mein Vater auch außerhalb der Schulzeit Ratgeber und Helfer. Ich habe das immer wieder erlebt, dass am Nachmittag oder am Abend Schüler vor unserer Haustür standen und zum Gespräch kamen. Mein Vater hat in einer Familiensituation, die für einen Jungen sehr schwierig war, mal darauf hingewiesen, dass es ja den himmlischen Vater gibt, Gott, den Vater. Und da sagte dieser Schüler zum Erschrecken meines Vaters: Ich kann nicht an Gott, den Vater, glauben. Denn wenn ich meinen eigenen Vater treffe eines Tages, schlage ich ihn tot. Solche dramatischen Erfahrungen hat er mit seinem Vater gemacht. Ist es dann noch möglich, von Gott, dem Vater, zu sprechen? Ich glaube ja. Und trotzdem geht es nicht leicht über die Lippen. Henry Nouwen ist vielleicht einigen von uns ein Begriff. Er war Professor für Psychologie und Pastoraltheologie, war Leiter der Arche-Bewegung, einer Bewegung eines gemeinsamen Lebens mit behinderten Menschen. Er war geistlicher Leiter der Arche-Gemeinschaft in Toronto. 1996 ist er verstorben. Er hat ein interessantes Buch geschrieben. Das heißt, nimm sein Bild in dein Herz. Es geht um die geistliche Deutung eines Gemäldes von Rembrandt. Ich werde das Gemälde heute nicht deuten. Wir haben heute hier ein anderes interessantes Kunstwerk. Vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Aber mir ist aufgefallen, es gibt gute Sätze, die Henry Nouwen formuliert, die auch zu diesem Anlass jetzt heute passen. Henry Nouwen schreibt aus seiner eigenen Biografie im Verhältnis zu Gott, dem Vater, Folgendes. Er schreibt: Mir wurde deutlich, dass meine gründliche theologische und spirituelle Ausbildung mich nicht völlig von einer bestimmten Gott-Vater-Vorstellung zu lösen vermochte. Sie hatte nach wie vor etwas Bedrohliches, etwas Furchterregendes, etwas Angsteinflößendes an sich. Alles, was ich über die Liebe des Vaters gelernt hatte, hatte mich doch nicht wirklich fähig gemacht, die Vorstellung von einer Autorität über mir fallen zu lassen, die Macht über mich hat und sie nach ihrem Willen ausüben würde. Irgendwie war Gottes Liebe für mich durch die Furcht vor Gottes Macht in Grenzen gehalten. Und es schien ratsam, sich auf vorsichtige Distanz zu begeben, auch wenn die Sehnsucht nach Nähe sehr groß war. Ich weiß, dass eine solche Erfahrung von unzähligen anderen geteilt wird, schreibt Henry Nouwen. Und er sagt: Ich habe erlebt, wie die Angst, Opfer von Gottes Straf und Rache zu werden, die geistige Welt und das Gefühlsleben vieler Menschen, unabhängig von Alter oder Religion oder Lebensweise, gelähmt hat. Diese lähmende Furcht vor Gott gehört zu den großen menschlichen Tragödien. Soweit Henry Nouwen. kennen wir vielleicht persönlich diese große menschliche Tragödie? Im eigenen Leben oder auch im Leben anderer? In welchen Vätern arbeiten wir uns eigentlich ab? Und welche Vorstellung haben wir von Gott, dem Vater? Das ist eine befreiende Vorstellung. Schaut man in die Bibel, so stellt man überrascht fest, dass im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, selten von Gott, dem Vater, die Rede ist. Ganz selten. Ich möchte zwei Verse zitieren aus Jesaja 63, Vers 15 und 16. Dort steht Folgendes: Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Auch Jakob kennt uns nicht. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. Aber du, Herr, du bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Diesen Versen kommt etwas von Gott, dem Vater, zum Ausdruck, was beschrieben wird durch Distanz, durch Herrschaft und Größe Gottes. Gott ist der heilige Gott, der Distanzierte, der Große, der Herrscher. Und trotzdem ist Gott ansprechbar. Denn diese Verse sind ein Gebet, ein Flehen, ein Hilferuf. Und was hier aufgenommen wird in diesen beiden Versen aus Jesaja 63, sind zurückliegende gute Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Sonst würde jemand so nicht beten können. Da hat jemand die brennende Liebe und die unvergleichliche Macht Gottes im Leben erfahren und weiß, dass von Gott Erbarmen und Liebe ausgehen, auch wenn Gott scheinbar distanziert ist. Und da erinnert sich jemand daran, der Gottesname lautet ja Yahweh, der Ich bin da. Und dann der Hilferuf, du bist doch unser Vater, der ganz andere Vater aber. Man kann sich natürlich an seine Vorväter auch im Glauben erinnern, das geschieht hier, Abraham und Jakob und die Stammväter. Da kommt man her. Da hat man Traditionen und Prägungen übernommen. Aber Yahweh ist ein anderer, der wahre Vater, der Ursprung aller Beziehungen, könnte man sagen. Ein Befreier seit Urzeiten. Ein Befreier, der eine Beziehung beschreibt, die den Tod überwindet. Denn die Stammväter sind längst verstorben. Ich glaube nicht, dass Jesaja Abraham und Jakob und die Stammväter persönlich konnte. Da ist ein wesentlicher Unterschied zu den Vätern und Vorfahren. Gott, der Vater, ist der ganz andere. Aber wie kann man Gott, den Vater, wirklich kennenlernen, dass er einem nicht fremd bleibt? Dazu ein anderer biblischer Befund. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ist die Anschauung vom Vater voll entfaltet. Jesus Christus spricht Gott als Vater an. Es wird immer wieder deutlich. Wenn Jesus Christus vom Reich Gottes spricht, verkündigt er ein Reich, dessen König ein Vater ist. Er spricht von Vater als Abba und benutzt damit einen sehr familiären Begriff, Papa. Und so haben wir, glaube ich, auch in unseren Familien durchaus sehr familiäre Begriffe, wenn wir unseren Vater oder auch die Mutter anreden. Das ist eben nicht der Vater oder die Mutter, sondern das ist eben der Papa oder die Mama. Die ersten Christen haben das begriffen und aufgenommen, sicher auch sehr zögerlich. Wie kann man Gott als Vater wirklich anreden? Paulus macht es vor in Römer 15, Vers 5 und 6 zum Beispiel, wo es heißt, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Hier wird etwas von Gemeindefamilie sichtbar, wo Verhältnisse von Menschen zueinander in einer Gemeinde Jesu Christi Christus gemäß gelebt werden. Wo man einmütig mit einem Munde in einem Sinne es ausspricht. Gott, du bist unser Vater. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wer so spricht, bringt etwas von der innigen Liebe zum Ausdruck, öffnet sich für eine Atmosphäre der Freiheit und Geborgenheit zueinander und auch zu Gott. Und wer Gott als Vater anspricht, benutzt mehr als ein Wort, eine Floskel. Ich bin manchmal erschrocken darüber, auch bei mir selbst, wie schnell das über die Lippen kommt. Vater im Himmel, das bin ich gewohnt. Aber wenn ich mir das klar mache, was es wirklich heißt, stelle ich fest, Gott ist und bleibt der Heilige. Und zwar der allein heilige, wahre, heilige Vater. Gott als Vater ansprechen, kann ich das überhaupt? Darf ich das? Die Bibel macht deutlich, dass der Heilige Geist diesen Zugang eröffnet. Der Heilige Geist befähigt Menschen, Gott als Vater zu erkennen und anzusprechen. Römer 8, Vers 15 schreibt Paulus, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Papa, Vater. Das ist eine Anfrage an unser Vaterbild von Gott. Können wir Gott als Vater ansprechen? Der Heilige Geist macht es möglich und das ist sozusagen der geistliche Vaterschaftstest, der hier stattfindet. Ist das, was wir in Gott als Vater erleben, bedrohlich, furchterregend, angsteinflößend, so wie Henry Nouwen das geschildert hat? Ist es geprägt von einer vorsichtigen Distanz und doch einer großen Sehnsucht nach Nähe? Es gibt ja in Familien durchaus den Geist der Knechtschaft, um hier in den Worten des Paulus zu bleiben, der nicht von Gott ist, wo man einander knechtet und ganz klare Regeln vorgibt, die auch Beziehungen letztlich zerstören, wenn sie dauerhaft so gepflegt werden. Ein Geist der Furcht in Beziehungen gibt es auch, teilweise mit guter geistlicher oder biblischer Begründung. Und trotzdem ist es nicht heilig, was dann geschieht. Den Geist der Sohnschaft, von dem Paulus spricht, kann man nur empfangen, so wie man Kindschaft von Gott übertragen bekommt. Die Kennzeichen dafür sind deutlich. Eine Atmosphäre der Freiheit und Geborgenheit. Kennzeichen geistlicher Kindschaft und auch geistlicher Vaterschaft. Eine innige Liebe, die erwidert wird. Abba, Papa, lieber Vater. Welche Konsequenzen hat das eigentlich für unsere Familienstrukturen in christlichen Familien? Ich denke, dass wir von Paulus lernen können, dass es nicht einen Geist der Knechtschaft geben soll in Familien, wenn von Gott, dem Vater, die Rede ist in diesen Familien. Der Geist der Knechtschaft ist gekennzeichnet durch ganz viel Wir, ganz viel Nähe, hohe Loyalität, aber sehr große Abhängigkeit. Zu wenig Veränderung, autoritäre Führung, Rollen, die sich selten verändern und strikte Disziplin. Der Geist, der in Familien herrscht, die Gott als Vater anrufen, ist nicht wieder ein Geist zur Furcht. Geprägt durch zu viel Ich, Angst zu kurz zu kommen, wenig Nähe, mangelnde Loyalität, große Unabhängigkeit, ganz viel Veränderung, mangelnde Führung, dramatische Rollenwechsel und sprunghafte Disziplin. Wie geht's dann aber? Was ist dann möglich? Wenn wir Gott als Vater anrufen und das auch in die Familien hineinwirkt, geht es um den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft. Ich glaube, dass die Beziehung, die wir zu Gott, unserem Vater, haben, sich auswirkt auf die familiären Beziehungen. Innige Liebe zueinander, die immer wieder auch errungen und durch Bereitschaft erworben werden muss, geübt werden muss. Eine Erziehung in einer Atmosphäre der Freiheit, in einer Atmosphäre der Geborgenheit. Kann ich zu meinen Eltern oder zu meinem Kind in einer Atmosphäre der Freiheit und Geborgenheit kommen? Funktioniert das? Und ist das Ziel klar, dass der Mensch, der mir begegnet, ob es mein Vater, meine Mutter ist oder meine Tochter ist, dass es ganze Menschen werden vor Gott, reife Menschen, dass Eltern, so alt sie sind, noch nicht am Ende sind in ihrem geistlichen Leben und dass Kinder aber ganz großen Freiraum brauchen, um geistliches Leben zu entdecken und Gott als Vater kennen und lieben zu lernen. Liebe kann man auch in Familie nur empfangen, nicht erkämpfen, das geht nicht. Wir haben von Paulus gehört, wir dürfen Gott als Vater ansprechen. Der Heilige Geist befähigt dazu. Und Paulus sagt, denn ihr habt ja nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber lieber Vater. Das macht deutlich, dass wir von uns aus nicht in die Familie Gottes kommen können. Das funktioniert nicht. Es geht nur dann, wenn der Heilige Geist unser Leben berührt, unser Leben einbricht und uns auch Gewissheit verleiht, dass Gott unser Vater ist. Das geht nur durch den Heiligen Geist. Wer sich darauf einlässt, erlebt Veränderung. Und Paulus beschreibt das im weiteren Zusammenhang. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen Natur lebt, werdet ihr sterben. Dann gehen auch Beziehungen kaputt. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Und andere mit euch werden aufatmen. Alle, die sich in dieser Weise vom Geist Gottes führen lassen, sind Gottes Söhne und Töchter. Der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, sodass ihr früher in Angst, wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir, Abba, Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Dann steht aber auch noch folgender Satz, wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Römer 8, Vers 12 bis 17. Wer diese Verse mal nachliest und in Ruhe betrachtet, wird feststellen, ganz viele Familienverhältnisse werden hier angesprochen. Brüder und Schwestern, Gottes Söhne und Töchter, die Kinder Gottes. Und man wird feststellen, Gottes Kinder zu sein, verändert auch Menschen im Miteinander. Gottes Kinder sein hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Dass man nicht mehr unter dem Zwang steht, seiner selbstsüchtigen Natur zu folgen. Nach dem Motto, ich sage jetzt, was Sache ist, ich bin hier der Herr im Haus. Sich vom Geist Gottes führen zu lassen, gehört dazu. Zu Gott zu rufen, aber Vater, und sich immer wieder vergewissern zu lassen, wir sind Gottes Kinder. Was aber auch dazu gehört, ist das Teilen von Leid und Herrlichkeit. Das gehört in ganz normalen Familien ja auch dazu. Ich stelle es in meiner Familie fest, ich war jetzt einige Tage weg auf der Pastoren- und Missionarstagung und ich habe mich gefreut, die Stimme meiner Tochter wieder zu hören. Papa. Und sie mit offenen Armen dann mir entgegenlaufen zu lassen. Schön, dass wir einander haben. Zurzeit ist unsere Anna krank, auch da höre ich Papa, weil sie Hilfe braucht und erbittet. Und manchmal gibt es Situationen, da sagt sie Papa und ich sage ja. Dann sagt sie wieder Papa, ich sage ja. Man braucht auch Vergewisserung, immer wieder mal. Ich glaube, dass diese Bandbreite, miteinander Freude zu teilen und auch Leiden zu teilen, die Beziehung zwischen Gott und uns beschreibt und auch in unsere Familien hineinwirkt. Die innige Liebe zueinander, die immer wieder geübt werden muss. Eine Erziehung in einer Atmosphäre der Freiheit und Geborgenheit mit dem Ziel, dass Menschen ganze Menschen werden und reife Menschen werden. Das beginnt im Leben mit Gott, dem Vater. Geht weiter im Leben mit unserem Partner, der Partnerin. Auch im Leben mit Eltern und Schwiegereltern, auch mit Kindern und Schwiegerkindern und mit den Angehörigen, eben in den familiären Strukturen. Und ich glaube, dass es eine prägende Kraft gibt, die sehr hilfreich ist. Wenn die Beziehung zu Gott, dem Vater, unsere Beziehungen prägt, dann hat es eine verändernde Kraft. Sie verändert heilsam und befreiend auch unsere Beziehungen. Es ist ein Prozess, der lebenslang läuft. Wie erfahren wir nun unser Verhältnis zu Gott durch Nähe und Flexibilität? Lassen wir es zu, dass wir Veränderung erfahren im Leben, geistliches Wachstum. Lassen wir es zu, dass Gott uns führt, dass wir uns darauf einlassen, ganze und reife Menschen zu werden, ein Leben lang. Sind uns die Rollen klar zwischen Vater und Kind, dass ich als Kind immer wieder zu Gott, meinem Vater, kommen kann? Gibt es in der Beziehung zu Gott eine konstante und faire Disziplin, was ein bisschen komisch klingt, aber wer dem Englischen nachgeht und feststellt, Disciple heißt Jünger, dann hat Disziplin etwas mit Jüngerschaft zu tun. Gibt es in der Beziehung zu Gott und auch zueinander Nähe, ein gutes Ich und ein gutes Wir, wo man einander mit Respekt und Wertschätzung begegnet? Oder wo man ein Ich und Wir auch ein Glaubensbekenntnis ausspricht? Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Oder wie ist es mit der Loyalität? Loyalität beschreibt ja eine innere Verbundenheit und auch deren Ausdruck in dem, was ich tue. Es ist also immer etwas Freiwilliges auch. Es zeigt sich sowohl im Verhalten gegenüber dem, dem man loyal verbunden ist, also Gott oder auch dem Partner gegenüber, als auch Dritten in den menschlichen Beziehungen. Ist uns klar in unseren Beziehungen und Gottesbeziehungen, dass es eine gegenseitige Abhängigkeit gibt, dass also Liebe, die Gott uns erweist, auch erwidert wird von uns. Was charakterisiert unser Verhältnis zu Gott? Ich möchte dazu immer wieder einladen und ich schließe mich da ein, Gott, den Vater, erstmals oder erneut zu entdecken, in einer Atmosphäre der innigen Liebe, einer Atmosphäre der Freiheit und Geborgenheit, Mit dem Ziel, dass Gott möchte, dass wir ganze reife Menschen werden und dass wir einander auch befördern in unseren Familien. Und noch ein paar Gedanken zum Schluss. Wir sollen nicht zögern, den Ausdruck Vater für Gott zu gebrauchen. Auch wenn es in Familien Väterbeziehungen gibt, die problematisch sind. Gott ist anders, haben wir von der Bibel her gesehen. Jesus sprach vom Vater als Abba, Papa. Ich glaube, dass in unserer anonymen Welt und auch in einer Welt, in der es immer mehr Patchwork-Familien gibt, wo Menschen oft auch voll Furcht und Unsicherheit leben, die Glaubensaussage von Gott dem Vater hochaktuell ist und auch tröstlich ist. Jesus selbst lebte ein Leben lang im Bewusstsein der Fürsorge und Liebe des Vaters. Dem können wir uns auch aussetzen. Und ich denke, das noch ein letztes. Wir müssen Acht geben, dass wir nicht unser Vater beten und dabei leben, als wären wir Waisenkinder. So sehr liebt Gott uns und lädt uns in die Beziehung mit ihm ein. Und wir können das damit erwidern, indem wir sagen, aber lieber Vater. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, ist der Geist, den wir als seine Söhne und Töchter haben. Von diesem Geist erfüllt dürfen wir zu Gott rufen, aber Vater. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Amen.